makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch a fall.
Hallo und willkommen hier beim Conversion Booster Podcast. Mein Name ist Marvin Flentje und ich heiße dich wieder willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem spannenden und auch sehr wichtigen Thema: Wie baut man eigentlich eine Seite auf für sein Projekt? Welche Tools nutzt man dafür? Und was braucht man letztendlich alles, um sein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen und dort digitale Expertenprodukte für ein gutes Performance-Marketing aufzubauen?
Ja, und ich bin auch wieder dabei, Alex hier. Und wir werden uns halt wirklich mal genau anschauen, welche Tools brauchst du denn und welche brauchst du am Anfang noch nicht? Welche kosten am Anfang nur unnötig Geld? Und das ist auch so das Ziel dieser Folge, dass wir halt dafür sorgen wollen, dass du wirklich am Anfang nur die Ausgaben hast, die wirklich notwendig sind und die halt wirklich erfolgsförderlich sind und nicht in Geld in irgendwelche Tools investierst, die du eigentlich gar nicht benötigst. Weil ganz viele Leute verkaufen dir am Anfang, dass du alles dir kaufen musst, aber das ist nicht so. Und du weißt, wir haben uns die Mission auferlegt, wirklich jeden da draußen, der Lust hat, was zu reißen, zu helfen, die Online-Tools an die Hand zu geben, damit er erfolgreich werden kann.
Ja, also ich habe mega Bock auf die Folge, weil ich weiß, du kannst hier wahrscheinlich sehr viel mit rausnehmen. Wir werden wirklich alle Tools und Werkzeuge mit dir teilen, die wir benutzen in unseren existierenden Projekten. Und das ist eben auch so eine Frage, die eigentlich immer aufkommt, wenn ich gefragt werde, was ich so mache. Und wenn ich dann erkläre, naja, wir haben Webseiten, wir verkaufen dort Produkte oder wir haben eben ja im Internet irgendwelche Projekte, dann wird immer gefragt, naja, wie macht man das? Oder dann wird auch direkt schnell gesagt, naja, ich kann das ja nicht und dafür muss man ja irgendwie wahrscheinlich programmieren können, Informatik studiert haben. Und das ist eben, und das wirst du in der Folge lernen, eben gar nicht der Fall. Und da möchten wir dir eben ganz klar Schritt für Schritt auch aufzeigen, welche Tools am Anfang einfach mal notwendig sind. Viele davon auch kostenfrei zum Glück. Und welche du aber auch ja erst im späteren Verlauf brauchst.
Genau, weil das Ziel ist ja wirklich, dass du möglichst lean startest mit möglichst wenig Kapital und dann, wenn Geld reinkommt, dann lohnt es sich auch, Geld in Tools zu investieren, weil dann kriegst du halt noch mehr Geld wieder raus. Eine ganz logische Sache eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an, Marvin. Der erste Schritt, wenn ich jetzt komplett neu bin und noch gar nichts habe, außer einer Idee. Ich habe eine Idee, die ich umsetzen möchte. Das ist genau die Leute, die hier zuhören. Die haben eine Idee, die haben Bock, was zu starten. Wie fangen die jetzt am besten an?
Ja, also als erstes braucht man natürlich dann eine Webseite. Ja, also wir wollen ja immer irgendwelche Nutzer auf eine Seite leiten können. Und das ist eben das Beste, wenn wir dort wirklich eine eigene Seite haben, die auch auf einem eigenen Server liegt, heißt das. Das muss man sich vorstellen wie so ein Speicherplatz im Internet. So ein bisschen wie so eine Art Cloud. Da liegen dann die Dateien von der ganzen Website drauf. Und das ist einfach der Speicherplatz dort im Internet, der von überall aus zugänglich ist. Und dann braucht man natürlich noch die Domain, also die Internetadresse, über die man das Ganze dann erreichen kann. Ne? Bei uns wäre das zum Beispiel unit-marketing.de, wo dann unsere Webseite liegt und darüber kann man dann auf die Seite zugreifen. Und diese Domain, nennt man das, die muss man registrieren lassen und das ist auch relativ günstig. Das kostet so um die 8 bis 12 Euro im Jahr. Also da wirklich kannst du extrem mit geringen Kosten starten und dann registrierst du eben diese Domain-Adresse. Da kommt es jetzt natürlich drauf an, in welchem Bereich du unterwegs bist. Wenn du schon eine Idee hast für dein Produkt, wie das heißen soll, dann kannst du da natürlich wunderbar diesen Produktnamen nehmen oder du nimmst deinen persönlichen Namen oder dein Unternehmen und registrierst dann diese Domain dort. Ja, das ist erstmal der erste Schritt.
Genau. Und was auch für dich wichtig ist, wenn du jetzt wirklich ein digitales Expertenprodukt starten möchtest, dann schnapp dir da irgendwas, das in deiner Nische halbwegs seriös klingt als Domain, weil die Domain im Nachhinein zu ändern ist etwas aufwendig. Das heißt, wenn du dann wirklich startest, dann such dir da irgendwas Sinnvolles raus, wie zum Beispiel, du hast einen Abnehmkurs oder sowas, dann denk dir da einen coolen Namen für aus und nimm den erstmal und wie dann die Produkte im Endeffekt heißen, kannst du ja dann über deine Seiten einzeln abhandeln. Nur, dass du erstmal grundsätzlich die Domain, dass die erstmal passt.
Genau, das Thema sollte grundsätzlich schon mal getroffen werden. Ob das letztendlich der tatsächliche Produktname wird oder nicht, ist jetzt aus meiner Sicht auch erstmal egal, ne?
Genau, absolut.
Ja. Was man jetzt noch sagen kann, also wir benutzen zum Beispiel WebGo24 für Internetauftritte. Da können wir dir auch hier in die Shownotes einen Gutscheincode tatsächlich mit einbauen. Das ist Booster10. Ja, so schreiben wir auch nochmal mit in die Shownotes, wie du das Ganze registrieren kannst. Nur für dich zur Info, wir bekommen dann auch einen kleinen Betrag, ich glaube 5 oder 10 Euro. Du bekommst auch einen 10-Euro-Gutschein, also nur für dich als Hinweis, das ist ein Affiliate-Link. Da kannst du eine Adresse registrieren. Es gibt aber auch Alternativen wie AllInkle, ja, nutzen wir zum Beispiel nicht, aber ich weiß, dass es viele nutzen. Das hat eben auch ja, ähnliche Eigenschaften. Ja, also wir sind da jetzt nicht festgefahren, wir sind damit einfach gestartet und das ist das, wo wir geblieben sind. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass tatsächlich so ist, dass WebGo die geringste Downtime hat, oder?
Ja.
Hatten wir letztens was gesehen. Also Downtime, musst du dir vorstellen, es kommt hin und wieder vor, selbst bei den besten Hostern, die du dir vorstellen kannst, selbst wenn alles doppelt und dreifach abgesichert ist, dass die Seite manchmal einfach down ist, dass der Server eine Downtime hat, dann neu starten muss. Und das sind ein paar Minuten im Monat. Es können auch ein paar Stunden oder Tage sein, je nachdem, wie qualitativ hochwertig dein Hoster ist. Und bei WebGo ist es halt so, dass es wirklich extrem selten, dass die mal down sind. Und das ist halt ganz wichtig, weil wenn du Performance-Marketing betreiben möchtest, wenn du wirklich Geld ausgibst, um Benutzer auf deine Seite zu bringen, dann kostet dich das sehr viel Geld, wenn die Seite down ist. Weil die Benutzer kommen weiter auf die Seite und da ist nichts. Das heißt, die werden nichts kaufen. Deswegen ist das für uns ein wichtiger Faktor gewesen und auch der Grund, weswegen wir uns dann für WebGo entschieden haben. Ich weiß nicht mehr, du hattest mir gesagt, dass die Downtime extrem gering ist. Wo
genau.
Hast du die Information her?
Ja, genau. Also auf der Webseite ist ausgewiesen, dass sie Testsieger sind oder ja. Beziehungsweise dort irgendwie den Preis dafür gekriegt haben mit der geringsten Downtime. Genau, also das war es auch sozusagen zu dem Hoster. Wichtig ist einfach bei der Auswahl, auch wenn du noch andere auf deiner Liste hast, die du dann vielleicht auswählen könntest, achte bitte darauf, das empfehle ich dir einfach, dass dort eine sogenannte One-Click-Installation möglich ist. Da kommen wir jetzt gleich dazu, nämlich wie man diese ganze Seite eben erstellt. Das heißt, ja, wir machen das nämlich mit WordPress. Ja, die meisten unserer Projekte sind eben mit WordPress gebaut und da bei deinem Webhoster, also so nennt man das Unternehmen, wo man seine Seite eben betreibt, also Hoster, und dort sollte eben diese One-Click-Installation möglich sein, dass du eben mit möglichst wenig Aufwand WordPress auch installieren kannst. Das ist eben wichtig. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich, ja, wie baut man so eine Seite eigentlich?
Genau, und was sich da halt sehr anbietet, ist ein Content-Management-System, CMS heißt das, abgekürzt. Das bedeutet im Grunde ein System, mit dem du halt den Inhalt, den du auf deiner Seite ja, ablegst oder halt veröffentlichst, mit denen du den halt verwalten kannst. Und da bietet sich halt WordPress an, das ist kostenfrei, ist wahrscheinlich das populärste der Welt und es ist halt sehr einfach, weil der Vorteil an WordPress ist, du musst dir vorstellen, du hast WordPress erstmal so als Basis, als Fundament und dann kannst du ganz viele kleine Helferlein dir ranholen für jeweils bestimmte Aufgaben. Zum Beispiel hast du ein kleines Helferlein, das sich darum kümmert, dass diese tollen Counter auf deiner Seite ablaufen. Du hast ein kleines Helferlein, das sich darum kümmert, dass du bestimmte Umfragen auf deiner Seite machen kannst. Und diese Helferlein heißen Plugins und davon kannst du quasi beliebig viel auf deiner Seite installieren und je nachdem, was du halt gerade brauchst an Helferlein sozusagen. Es gibt quasi fast alles schon, was man sich vorstellen kann. Und das Ganze ist auch sehr, sehr, sehr großenteils kostenlos. Und genau deswegen empfehlen wir halt auch WordPress, weil es komplett kostenlos ist erstmal. Und weil du halt diese ganzen Plugins zur Verfügung hast, die auch wirklich wahnsinnig gut alle zusammenarbeiten, wo es halt wirklich ganz, ganz wenig Probleme gibt.
Ja, genau. Also wenn du dich mit dem Thema Online-Marketing jetzt schon mal beschäftigt hast, dann wird dir wahrscheinlich WordPress auch schon mal zu Ohren gekommen sein. Und das ist letztendlich das, was, ja, was einfach sehr häufig genutzt wird. Die Frage, die auch mir häufig gestellt wird, ist, muss ich da programmieren können, wenn ich so eine Seite oder so ein Projekt überhaupt aufbauen will? Und da ist einfach die ganz klare Antwort nein, weil du kannst durch verschiedene WordPress-Plugins und auch Themes, also das sind sozusagen die Elemente, die das Layout letztendlich bestimmen und mit denen du das Layout erstellen kannst. Dadurch ist es dir ganz einfach möglich, Inhalte zusammenzustellen, das Layout zu verändern und deine Seite aufzubauen. Du musst dafür auf jeden Fall nicht programmieren können. Was ich aber ja gelernt habe oder was auf jeden Fall sinnvoll ist, aus unserer Erfahrung heraus, ist, dass es sinnvoll ist, zumindest Grundlagen in CSS und HTML sich mal anzuschauen. Ja, das kannst du auch dann zu späteren Zeitpunkt machen, wenn du schon mehrere Sachen umgesetzt hast oder jetzt versuchst, bestimmte Sachen anzupassen. Dann macht es vielleicht Sinn, sich mal anzuschauen, wie funktioniert CSS und HTML. Das sind nämlich die Auszeichnungssprachen, mit denen du festlegen kannst, wie sollen bestimmte Sachen dann genau aussehen. Ja, manchmal hast du nämlich den Fall, dass du ein bestimmtes sogenanntes Theme eben hast auf deiner Seite, und das bestimmt, wie deine Seite aussieht, ja, wie sind die Farben, wie sieht das Layout aus, und meistens kann man diese Farben dann auch bestimmen und alles anpassen, und irgendwann kommst du aber an so einen Punkt, wo du dann bestimmte Sachen nochmal ganz speziell, ganz individuell ändern musst, und da macht es dann eben manchmal Sinn, das auch zu können. Aber jetzt an der Stelle, wenn du startest mit deinem Projekt, dann fang jetzt nicht erst 2 Monate an, HTML und CSS zu lernen, bitte auf keinen Fall, sondern starte erstmal mit den Sachen, die da sind, und du wirst sehr gut vorankommen. Also das wollte ich nur mal, auch nochmal erwähnt haben.
Ja, man muss auch dazu sagen, am Ende, wenn du diese kleinen Anpassungen, von denen Marvin jetzt geredet hat, die machen letztendlich, ich sag mal, 5-10% vom Ergebnis aus. Und die wirklichen ganz wichtigen 70-80%, 90% kannst du bereits mit dem, was vorgegeben ist, schon lösen. Weil natürlich, wenn du dir dann so einen Site-Builder quasi holst, über den wir jetzt gleich nochmal reden werden, der halt dir quasi hilft, deine Seite möglichst gut aufzubauen, möglichst schnell aufzubauen, dann ist der natürlich auch darauf ausgelegt, gute Websites zu bauen, die halt gut konvertieren, also gut Besucher in Kunden umwandeln, und dann hat der auch fast schon alles, was man braucht, muss man halt auch sagen.
Genau, also so ein Site-Builder, hast du ja eben schon angesprochen, ist im Prinzip nichts anderes als auch so eine Art Helferlein, wie du eben schon gesagt hast, nur in einem sehr weitreichenden Umfang, weil dadurch kannst du dann deine gesamte WordPress-Seite eben so umstellen, auch im Hintergrundsystem, dass es dir eben möglich ist, per Knopfdruck verschiedene Spalten einzufügen, Überschriften zu formatieren, Bilder einzufügen, Buttons hinzuzufügen, irgendwelche Pop-ups zu erzeugen. Also ganz viele Möglichkeiten, die dir eben gestalterische Fähigkeiten auf deiner Seite erlauben und möglich machen. Und da macht es einfach Sinn, so einen Site-Builder einzusetzen. Und wir nutzen da eben OptimizePress, das ist ein Tool, was aus Amerika kommt oder aus England, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall auf Englisch, und das ist ein Tool, das nutzen einfach auch sehr viele Online-Marketer in dem Bereich, weil es einfach sehr intuitiv ist und außerdem auch viele Elemente bereithält, die man eben im Online-Marketing braucht, ne?
Ja, genau. Also mit OptimizePress ist eigentlich schon wirklich 95-96% von den Sachen, die du irgendwann mal jemals umsetzen musst, schon abgebildet. Also die haben, nur mal um dir ein paar Beispiele zu nennen, die haben halt alle möglichen Sorten von Texten, von Headlines, die du gestalten kannst, von Buttons. Die haben alle möglichen, zum Beispiel Trennungen auf der Seite, wenn du da verschiedene Sachen abgrenzen möchtest. Du kannst Bilder einfügen, du kannst Dateien einfügen, Links einfügen. Du kannst sogar Countdowns mittlerweile einfügen. Also da geht so viel mit, das ist wirklich fantastisch. Da musst du, und ganz ehrlich, du solltest Englisch können, halbwegs zumindest, solltest du im Online-Marketing sowieso, aber abgesehen davon musst du kein Genie sein, um das Ding bedienen zu können. Man liest sich dann normalerweise ein, guckt sich 1-2 kleinere Tutorials an, und dann von da an läuft's alleine, weil du weißt ja, was du machen willst, und dann findest du auch die Elemente, die einfach notwendig sind dafür.
Ja, das ist irgendwann einfach wie Fahrradfahren. Ja. Man lernt es einmal, und dann geht es einfach so in das Handwerk, sag ich mal, über. Wenn man täglich irgendwelche Seiten baut, dann kommt man einfach auch sehr schnell damit zurecht.
Genau. Jetzt als nächstes wollen wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt die Seite aufgebaut haben, so ein bisschen, was ist dann der nächste Schritt eigentlich? Und der nächste Schritt ist dann normalerweise, dass du natürlich irgendwie die Möglichkeit brauchst, einen Mitgliederbereich anzulegen. Es ist so, bei OptimizePress ist es erstmal grundsätzlich so, dass die Seiten, wenn du die veröffentlicht hast, auch alle öffentlich sind. Und jetzt musst du aber wieder, damit du halt, wenn du jetzt einen kleinen Videokurs erstellst, ist natürlich sinnvoll, dass nur die Leute darauf Zugriff haben, die auch wirklich dafür bezahlt haben. Und das stellst du halt sicher, indem du da einen Mitgliederbereich halt erstellst. Und dafür haben wir auch eine ganz konkrete Empfehlung.
Ja, genau. Auf jeden Fall, das ist Digimember, nutzen wir dort. Da kennen wir auch den Gründer von Digimember, das ist der Oliver Wermeling. Das ist eben ein Tool, das funktioniert einfach sehr zuverlässig, und darauf kommt es einfach an. Sobald jemand bezahlt hat, bekommt er seinen Zugang automatisiert, auch wenn es gerade 3 Uhr nachts ist. Das heißt, da musst du dich um gar nichts mehr kümmern. Du musst dir das eben so vorstellen. Jemand kommt ja auf deine Verkaufsseite, klickt dann den Bezahlbutton, gelangt dann zu einem Zahlungsanbieter. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und anschließend bekommt er auf eine Danke-Seite, auf eine Bestätigungsseite. Und dort steht dann, vielen Dank für deinen Kauf. wir haben dir deine Zugangsdaten soeben per E-Mail zugesendet, weil er hat ja eben seine E-Mail-Adresse in den Bezahlprozess eingegeben. Und was jetzt eben passiert und was der Job von Digimember auch ist, ist auf der einen Seite die Zugangsdaten eben zu vermitteln und zu übermitteln an die E-Mail-Adresse und gleichzeitig eben auch einen Zugang zu erstellen zu dem Produkt, das du auf deiner Webseite eben angelegt hast. Ja, du hast eben das Beispiel Videokurs genannt. Angenommen, du hast jetzt 5, 6 Videos oder auch 10 oder 30 Videos in deinem WordPress, ja, in deinem OptimizePress. Und jetzt kannst du mit Digimember dann zum Beispiel sagen, okay, diese 30 Videos oder diese Seiten, die diese Videos enthalten, die gehören jetzt zu Produkt A. Ja, und dann weiß Digimember, okay, Produkt A wurde gerade gekauft. Das heißt, der Nutzer kommt mit dem Passwort, was ich generiert habe, genau auf diese Videos. Jetzt kann es auch sein, dass du noch Produkt B hast und das auch in deinem Mitgliederbereich ist und der Nutzer das aber nicht gekauft hat. Und dann sorgt Digimember auch gleichzeitig dafür, dass derjenige nur Produkt A sieht, aber nicht Produkt B. Das ist so der Hauptjob von Digimember, würde ich sagen.
Genau. Und was man dazu sagen muss, also Digimember ist wirklich super einfach aufgebaut. Ich glaube, es gibt 6 oder 7 Menüpunkte, die man da machen kann. Sowas wie Produktdefinition, dann Inhalte und dann Verknüpfung und sowas. Und das bildet aber, oder das deckt quasi alles, was du brauchst, ab. Das ist wirklich unglaublich, wie einfach so eine umfangreiche Aufgabe halt wirklich gelöst ist mit Digimember. Wir kennen auch keine Alternative dazu, oder
Nee. Wüsste
ich jetzt keine?
Ja, also ich möchte auch nicht, oder wir möchten auch nicht, dass das jetzt einen falschen Eindruck vermittelt, dass wir dir jetzt quasi die Tools hier nennen und dafür Werbung machen, sondern das ist einfach eine ganz klare, eine ehrliche, wir erzählen dir sozusagen, was wir nutzen und das nutzen wir tagtäglich und das ist einfach das, was bei uns funktioniert. Das soll jetzt nicht wie eine Werbeveranstaltung klingen, sondern wir wollen dir wirklich 1:1 die Sachen nennen, die bei uns funktionieren und sich bewährt haben. Und das sind eben diese Tools. Du brauchst auch nicht mitschreiben. Wir haben das alles in den Shownotes nochmal aufgeschrieben. Und ja, von daher einfach auch wirklich die Empfehlung. Digimember ist einfach ja so im deutschsprachigen Online-Marketing wirklich so ein Must-Have. Ja? Also ich kenne kaum jemanden, der Produkte online verkauft und nicht Digimember nutzt.
Ja, also du hast, sobald du es irgendwie in Richtung Mitgliederbereich geht, brauchst du Digimember. Alles, was davor, wenn du jetzt ein E-Book verkaufst, ein Hörbuch oder vielleicht ein einzelnes Video zum Download, das kannst du alles noch ohne Digimember lösen. Aber sobald du einen Mitgliederbereich brauchst, kommst du um Digimember, glaube ich zumindest, nicht rum im deutschsprachigen Raum. Und dann, ja, das ist das größte Investment, glaube ich, von allen. Das sind irgendwie 300 Euro im Jahr, was das kostet, oder?
Genau, so in dem Dreh.
Das ist schon viel, muss man sagen, gerade für jemanden, der neu startet. Aber gut, du musst ja auch nicht direkt am Anfang mit einem Mitgliederbereich starten, sondern kannst dir erstmal anfangen, 2 E-Books zu verkaufen oder so. Und dann brauchst du erstmal kein Digimember. Nur, dass da auch klar abgesteckt ist. Also es ist später ein Must-Have, dann brauchst du es. Aber am Anfang kannst du auch erstmal ohne starten, wenn du jetzt nicht schon einen Videokurs gebaut hast, den du vermarkten möchtest.
Ja. Jetzt mal angenommen, der Nutzer kommt dann auf meine Verkaufsseite und drückt unten auf den Kaufen-Button. Was passiert dann?
Ja, also wenn er auf den Button gedrückt hat, wird er quasi auf ein Bestellformular weitergeleitet. Mhm. Dieses Bestellformular ist von einem Zahlungsanbieter von Digistore24, wo quasi hinterlegt ist, wie viel unsere Produkte kosten. Und dort gibt er dann, wenn es gut läuft, seine Zahlungsdaten ein, wenn er nicht abspringt. Und schickt die dann ab sozusagen. Er hat verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen. Zum Beispiel gibt es da PayPal, dann gibt es Lastschrift, es gibt Sofortüberweisung, es gibt Vorkasse. Und bei den üblichen Zahlungsmethoden, abgesehen von Vorkasse, bekommt er dann, sobald er das abgesendet hat, musst du dir vorstellen, sendet dann Digistore eine Mail sozusagen an Digimember. Und Digimember sieht die Mail und sieht, okay, der Nutzer hat bezahlt mit den Daten Vorname Hans, Nachname Meier und E-Mail hansmeier@gmail.com. Und genau dafür legt er dann mit dem Produkt natürlich noch, das kriegt er auch dazu gesendet, Digimember von Digistore, wird dann ein Account angelegt und er bekommt halt direkt automatisiert das zugesendet und du musst halt quasi gar nichts machen, wenn du es einmal eingerichtet hast. Und wir haben jetzt schon Digistore erwähnt. Was ist Digistore eigentlich, Marvin?
Ja, Digistore ist im Prinzip, ja, du hast es eben schon genannt, ein Zahlungsanbieter. Der Vorteil ist einfach, dass wir uns dort um den ganzen Zahlungsabwicklungsprozess eben keine Gedanken machen müssen, ob wir jetzt Vorkasse haben, PayPal, Lastschrift und so weiter. Das wird alles von Digistore abgewickelt und gleichzeitig ist da natürlich auch ein Mahnwesen dahinter, wenn mal die Bestellungen nicht oder die Zahlungen nicht durchgehen. Und was auch ein Riesenvorteil einfach ist an Digistore24, ist das Affiliate-Management. Das heißt, heißt, wenn du später Empfehlungen von anderen Anbietern bekommst, ja, und jemand sagt, okay, dieses Produkt ist gut und sendet das zum Beispiel an seine E-Mail-Newsletter-Abonnenten raus, dann können diese Affiliate-Verkäufe eben 1:1 zugeordnet werden. Das ist natürlich für deine Affiliate-Partner dann später ein Riesenvorteil, weil sie können dann an deinen Verkäufen mit profitieren und gleichzeitig kannst du natürlich, wenn du auf Digistore24 verkaufst, auch andere Produkte empfehlen, die dort verkauft werden. Und das ist einfach so ein riesiges Netzwerk und es hat sich in Deutschland auch im Rahmen der digitalen Produkte einfach so etabliert, dass dort alle angemeldet sind und alle eben diese, ja auch die Produkte dann bewerben können. Und dieses Affiliate-Netzwerk ist einfach ein riesen Alleinstellungsmerkmal von Digistore24. Wir nutzen es auch. Es gibt auch einige, die nutzen andere Anbieter. Ja, wie zum Beispiel Affilicon. Wir haben das jetzt persönlich noch nie ausprobiert, weil einfach mit Digistore24 wir bis jetzt gute Erfahrungen hatten.
Ja, das ist auch immer so der Punkt. Also es gibt fast immer eine Alternative und du musst halt am Anfang einfach mal schauen, dass du dir eins raussuchst und dann erstmal dran bleibst. Weil natürlich könnte man jetzt auch Affilicon noch testen, natürlich könnte man jetzt auch noch statt Optimize Press vielleicht Thrive Themes testen, aber im Endeffekt, was du für eins nimmst, hat auf den Erfolg nicht so viel Einfluss. Im Endeffekt, nimm dir eins. Es ist uns auch egal, ob du jetzt Affilicon oder Digistore24 nimmst. Das wird sich letzten Endes, wird es nicht den großen Unterschied wahrscheinlich machen. Aber trotzdem solltest du dann einfach dranbleiben. Und das ist halt das Wichtige, dass du dann halt wirklich mit dem weitermachst. Weil wenn du das dann alles noch 5-mal umstellst, ist das wieder ganz viel Zeit, die sozusagen draufgegangen ist und die du halt in der Form dann auch nicht wiederbekommst und die halt auch keinen Mehrwert gebracht hat einfach. Genau.
Ja, also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt also gestartet mit dem Domain-Hosting, ja, also wo registriert man die Domain, wie bekommt man überhaupt eine Internetadresse, dann haben wir gesagt, dann installiert man eine WordPress-Seite, macht darauf einen sogenannten Site-Builder, damit man das Ganze auch gestalten kann und das Ganze eben hübsch aussieht auch für den Nutzer. Anschließend dann den Member-Bereich, das kann man mit Digimember zum Beispiel abwickeln und die Zahlung wird dann durch Digistore24 abgewickelt. Na, also das ist, denke ich mal, so diese Abfolge, Domain, Sitebuilder, Mitgliederbereich, Zahlungsanbieter. Und jetzt kann man natürlich da im Anschluss auch noch weitere Tools nutzen. Das ist erstmal so der, würde ich mal sagen, der Grundstock, die Basis. Und darauf kann man dann noch andere Tools nutzen, die das Ganze jetzt noch besser machen. Ne?
Genau. Und wir wollen dir jetzt auch noch 3 Tools an die Hand geben, die sinnvoll sind. Eins davon ist sogar kostenlos. Das solltest du auch von Anfang an nutzen. Es ist jetzt schon ein fortgeschrittenes Tool, auch viele Fortgeschrittene nutzen es nicht, weil sie es einfach nicht kennen. Und zwar ist das Hotjar, das wird es Hotjar oder Hotjar?
Ja, ich glaube Hotjar, also Hotjar, okay. heißes Glas sozusagen. Also weil man sozusagen in das heiße Glas reinschauen kann. Genau,
ja, und was macht Hotjar eigentlich? Du musst dir so vorstellen, dass du durch die Brille deines Besuchers guckst. Das heißt, Hotjar nimmt für dich, wie in einem Live-Video, den Bildschirm deines Besuchers auf, während er auf deiner Seite ist, und zeigt dir genau an, zum einen, was er macht, wo er geklickt hat, wie lange er auf der Seite war. Du siehst quasi ein Video, und das siehst du auch wirklich so in der Form, ein Video, was er auf deiner Seite macht, mit Mauszeiger und allem drum und dran. Wofür machen wir das jetzt? Eigentlich ganz klar, wenn wir davon uns 10, 20 Stück angucken, sehen wir relativ schnell, kommt der Besucher auf unserer Seite, kommt er mit den Elementen gut klar, versteht er, was er machen soll oder bricht an irgendeiner Stelle, wo wir nicht damit gerechnet haben, ab, weil da vielleicht irgendein Element nicht funktioniert. Im Endeffekt ist es eine sehr gute Controlling-Maßnahme, um wirklich zu schauen, okay, macht der Nutzer oder der Besucher auf meiner Seite das, was er soll und wenn nicht, wie kann ich das optimieren?
Ja, und was auch ganz lustig ist, jetzt gerade bevor wir die Folge aufgenommen haben, haben wir uns nochmal für unsere Verkaufsseite die Hotjar-Analyse angeschaut. Wir haben heute eine neue Salespage eingeführt bei uns und haben da so ein Bild drauf, ja, wo so ein kleiner Video-Button, so ein kleines Video-Icon drauf ist, so ein Play-Button und wir waren jetzt im Erstellen der Seite ja nicht darauf gekommen, dass die Leute da natürlich auch drauf klicken könnten, sondern es war einfach, um darzustellen, wie das Produkt am Ende aussehen wird, dass es eben ein Videokurs ist. Und was wir eben jetzt durch die Analyse gesehen haben, ist, dass die Leute einfach sehr stark auf diesen einen Play-Button drücken und dort einfach ein Ereignis erwarten. Ob das jetzt das Video ist, was abspielt, oder eine weitere Information, oder ob sie auf eine andere Seite wollen, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was können wir dem Nutzer eben anbieten, damit es die Abschlussrate, die Conversion Rate eben positiv beeinflusst. Deswegen, das ist mega spannend und du kannst dort einfach, ja, wie du schon gesagt hast, du kannst Steuerungsmechanismen rausfinden, mit denen du deine Conversion-Nadel eben immer weiter nach rechts bringen kannst und das Ganze, dem Ganzen mehr Performance eben geben kannst.
Genau, es ist dann wirklich, also wir hatten auch schon mal eine Lead-Page, da hatten wir 5 Points sozusagen, also 5 Bullet-Points drauf, also so Häkchen und dahinter stand dann was. Und tatsächlich war das meistgeklickte Element auf der Seite neben dem Button natürlich, diese Bullet Points, also wirklich die Häkchen vorne. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Wir hatten dann auch natürlich Probleme, da irgendwas einzubinden, weil diese Bullet Points eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, dass da was dahinter liegt, aber sie haben die Dinger angeklickt ohne Ende. Das Phänomen haben wir jetzt auch schon bei der Sales Page, hatten wir das auch, da haben die auch den letzten der 5 Bullet Points angeklickt. Da muss man dann immer schauen, was macht man da draus? Warum klicken die gerade den an? Kann ich da irgendwas hinterlegen? Und ja, muss dort kreativ werden. Aber das ist dann halt deine Aufgabe als Marketer. Also wir empfehlen dir wirklich, die Hotjar von Anfang an zu installieren. Wir haben es dir auch in die Shownotes gepackt. Es ist kostenfrei. Es gibt eine kostenpflichtige Version, aber ganz ehrlich, am Anfang brauchst du die nicht. Selbst wir haben noch die kostenfreie, weil es erst ab so 1000 Besuchern, wenn du eine Heatmap über 1000 Leute, Heatmap jetzt nochmal, ist quasi eine Karte, die genau zeigt, wie 1000 Leute auf meiner Seite interagiert haben, wo halt die heißen Stellen sind, wo sich die Leute besonders viel aufhalten und wo halt die kalten sind, wo sie halt gar nicht hingehen mit dem Mauszeiger oder gar nicht klicken. Und selbst wir jetzt, die wirklich, wirklich viele Besucher am Tag haben, also wir haben, wenn es gut läuft, mehrere tausend am Tag, dann könnte man schon sagen, ist schon fast sinnvoll, aber selbst wir brauchen es noch nicht. Also ja, holst sie einfach kostenfrei.
Genau, es gibt da so einen coolen Trick sozusagen, wenn man immer wieder die Aufzeichnungen löscht, dann kommt man über das Limit von 100 auch nicht hinaus, also kannst du dann für dich mitnehmen. Also da gibt es eben eine Möglichkeit, wie man dann dauerhaft auch, eben kostenfrei bleiben kann. Der Nachteil ist natürlich, dass du die späteren oder die früheren Aufzeichnungen, die du schon gemacht hast, natürlich dann nicht nochmal anschauen kannst, sondern die müssen dann gelöscht werden und dann kannst du die Aufnahme wieder starten und kannst dann wieder neue 100 Insights bekommen und somit dann erstmal kostenlos bleiben.
Genau.
Ja, was haben wir noch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt Hotjar noch eingebunden, um das Benutzerverhalten zu tracken, was macht jetzt als Tool noch Sinn?
Ja, also was du dir später, also was heißt später, sobald das Ganze mal ein bisschen am Laufen ist, auf jeden Fall holen solltest, ist ein Tool, mit dem du deine E-Mails verwalten kannst. Also ein E-Mail-Marketing-Tool. Zum einen, in dem die E-Mails liegen erstmal und zum anderen, mit dem du halt automatisiert am besten zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Mails versenden kannst. Weil so ein E-Mail-Funnel, der wirklich gut funktioniert, kann halt ganz leicht nochmal aus den Benutzern, die eigentlich sich nur eingetragen haben und nichts gekauft haben initial, kann er halt ganz, ganz schnell nochmal sehr viel mehr rausmachen. Da kannst du dir auch nochmal unsere Podcast-Folge Nummer 4 war das, glaube ich. Genau, Nummer 4 zum Funnel geben. Da sind auch einige Insights in den Bereichen mit drin, was jetzt Funnel angeht. Und da kannst du halt aus deinem Funnel einfach nochmal sehr viel Prozente mehr holen. Es ist jetzt nicht notwendig, dass du dir direkt am Anfang da das Teuerste holst. Wir empfehlen trotzdem, auch wenn es teuer ist, Clicktip. Du musst es dir nicht gleich am Anfang holen, aber du solltest darüber nachdenken, weil Clicktip einfach im Gegensatz zu den ganzen anderen Tools tech-basiert ist. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du musst dir vorstellen, die normalen E-Mail-Marketing-Tools haben Listen. Das heißt, du hast eine Liste, ist dann Abnehmen interessiert, du hast eine Liste, hat bereits das Produkt X gekauft, du hast eine Liste, hat Produkt Y gekauft. Und wenn du jetzt Leuten, die zum Beispiel an Abnehmen interessiert sind und Produkt X gekauft haben, aber nicht Produkt Y gekauft haben, eine Mail senden möchtest, dann musst du da schon sehr viel im Hintergrund programmieren und mit Datenbanken auch arbeiten, um das wirklich abzubilden. Und bei Clicktip sind das beispielsweise durch diese Tags, weil du nur eine Liste hast, die aber mit diesen Sachen getaggt sind, die haben sozusagen ein kleines Schildchen dran kleben, sind das 3 Klicks.
Ja, muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Etikett, was man jedem Nutzer auf die Stirn klebt. Und daran kannst du dann sagen, ah, okay, du hast dieses Etikett und das Etikett, aber dir fehlt ja noch dieses Etikett, also bekommst du diese E-Mail, ne? Also man kann wirklich eindeutig sehen, welche Aktionen wurden schon durchgeführt, welche Produkte gekauft, wo wurde geöffnet, geklickt und so weiter. Und das ist eben, ja, besonders dann im späteren Verlauf auch wichtig. Hier nur der Hinweis, das ist eben ein Tool, was im Anschluss sehr wichtig wird. Dazu wird es auch noch auf jeden Fall mehrere Folgen geben zum Thema E-Mail-Marketing. Hier einfach der Hinweis, dass Clicktip zum E-Mail-Marketing wichtig ist und wir auch das Programm nutzen dafür. Und ist aber am Anfang eher der Fokus sollte auf dem initialen Produkt liegen, ne? Also auf dem initialen Funnel, sage ich mal. Dazu haben wir ja auch in der Folge zum Funnel, in der Folge 4, auch einiges erzählt.
Genau, genau. Ja, jetzt haben wir noch ein kleines Tool für dich mitgebracht, was dazu führen wird, dass du am Ende, wenn du erstmal einen Funnel hast oder erstmal einen Anfang hast, sage ich mal, der halbwegs gut funktioniert, dass du den halt wirklich optimieren kannst.
Genau, und das ist eben Funnel Cockpit. Das hat mehrere Funktionen. Wir nutzen da aktuell am häufigsten eben die Split-Testing-Funktion. Letztendlich, was kann Funnel Cockpit insgesamt? Da kannst du auch verschiedene Seiten eben bauen. Das heißt, das ist ähnlich wie so ein Site-Builder auf WordPress, nur basiert dann eben oder liegt dann sozusagen auf dem Funnel Cockpit Server, was aus unserer Sicht ein Nachteil auch eher ist, weil du gibst dann natürlich ein Stück weit die Kontrolle ab und auch die Sicherheit, weil die Daten sozusagen nicht mehr bei dir in deiner Macht liegen. Okay, man kann jetzt sagen, okay, wenn das bei einem Webhoster liegt, dann liegt das auch nicht in der eigenen Macht, aber theoretisch, wenn der Service Funnel Cockpit mal down ist oder jeder andere, es gibt zum Beispiel aus Amerika auch noch ClickFunnels, das ist ungefähr das Pendant dazu, dann weiß man eben nicht, ob die Seiten weiterhin online sind und so weiter. Was wir aber an dieser Stelle empfehlen und auch nutzen, ist das Split-Testing-Tool bei Funnel Cockpit. Und da ist Alex so der Spezialist, was Split-Testing angeht.
Ja, du musst dir vorstellen, dass du grundsätzlich erstmal nicht weißt, welche Seite, wenn du verschiedene Seiten hast, am besten funktioniert. Es ist so, da gibt es unzählige Studien zu und unzählige Versuche, die unternommen wurden. Der Mensch rät bei sowas, gerade erfahrene Marketer raten bei sowas dann, wenn sie sagen, ich denke, das funktioniert am besten, fast immer falsch. Ich glaube, 60-70% haben sich da geirrt. Das haben die auf einigen großen Konferenzen getestet. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, den Live-Test zu machen, halt wirklich zu schauen. Wir schicken 10.000 Leute auf die Seiten, 5.000 auf die erste Seite, 5.000 auf die zweite und gucken dann, welche Seite bringt mir mehr von dem, was ich möchte. Es können Kunden sein, es können Leads sein, es können Klicks auf einen Button sein, was halt das Ziel ist. Und das nennt man Split-Testing, weil du quasi den Besucherstrom aufsplittest in zwei Bereiche oder auch in drei oder in vier, je nachdem, wie viele Varianten du wirklich testen möchtest und dann halt guckst, was funktioniert am besten. Und Split-Testing ist mittel- und langfristig unerlässlich und am Anfang aber, sage ich mal, brauchst du es auch noch nicht, gerade weil Funnel Cockpit auch relativ teuer ist, solltest du das dann erst dir später holen, wenn du schon ja grundsätzlich das erste Geld damit verdient hast. Und siehst, dass es überhaupt funktioniert.
Ja, das Lustige ist einfach, dass wir auch selber schon so häufig irgendwelche Annahmen treffen, ja, dass wir sagen, okay, eigentlich glaube ich, es wird so gut konvertieren und dann letztendlich machen wir dann zum Glück einen Split-Test und bekommen dann eine Backpfeife vom Split-Test und sehen wirklich, okay, falsch gedacht. Also wirklich die andere Version funktioniert tatsächlich besser. Und warum ist das so? Weil einfach in jeder Nische sind einfach verschiedene Zielgruppen unterwegs, verschiedene Menschen und du weißt nie 100%, was funktioniert am besten. Und das ist einfach auch so ein wichtiges Learning, was wir dir einfach mitgeben müssen, dass du dich niemals darauf verlassen solltest, was du glaubst, was konvertiert oder was funktioniert, sondern du wirklich immer den Markt entscheiden lassen musst und deine Zielgruppe entscheiden lassen musst, was eben funktioniert.
Ja. Man fängt dann auch, nochmal dazu zu dem Thema, man fängt dann auch ganz schnell damit an, sich das irgendwie zurechtzubiegen, jetzt um mal ein kleines Beispiel zu bringen. Du könntest zum Beispiel du hast eine Lead-Page, also eine Seite, wo du quasi Leads einsammelst, hast du E-Mail-Adressen und auf der Seite hast du einmal eine Version, wo ein Buch ist mit einem Preis drunter und das andere Mal hast du ein Buch ohne den Preis drunter und der Preis ist halt durchgestrichen. Jetzt könnte man sagen, okay, also diese Variante mit dem durchgestrichenen Preis muss natürlich besser funktionieren, weil ist doch ganz klar, die sehen, dass das Ding eigentlich einen Wert hat und jetzt ist es kostenlos, dann hole ich mir das da auf jeden Fall. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass die Leute auf die Seite kommen, sich denken, ach, jetzt will der mir hier andrehen, dass das Ding eigentlich einen Wert hätte, ist eigentlich gar nicht der Fall, das weiß ich doch genau, dass das nicht so ist. Da wäre ich doch jetzt nicht drauf reinfallen, wer weiß, was er mir dahinter noch verkaufen möchte. Oder er sieht direkt das Eurozeichen und sieht direkt rot, das kann auch sein. Also man kann sich das irgendwie zurechtbiegen. Und letzten Endes musst du wirklich den Split-Test entscheiden lassen, weil der Markt ist da knallhart, der wird da nicht von irgendwelchen Emotionen gesteuert, der wird auch von ganz vielen Emotionen gesteuert, aber die in Summe wieder halt aussagekräftig sind und genau das muss muss dir einfach auch klar sein, dann gerade auch später, aber wir werden nochmal separate Folgen zu Split-Testing machen, weil das wirklich eine Wissenschaft für sich ist und es meiner Meinung nach von den allermeisten noch falsch gemacht wird, grundsätzlich, weil einfach der Traffic fehlt, weil die Grundideen noch nicht verstanden wurden. Und wie gesagt, da wirst du aber auf jeden Fall, da werden wir dich vor bewahren für diesen Fehlern, weil du natürlich hoffentlich eifrig weiter dabei bleibst bei dem Podcast. Und ich glaube, an der Stelle sind wir auch fast schon am Ende angelangt.
Genau, eine Stelle, beziehungsweise eine Sache, die ich dir auch auf jeden Fall noch mitgeben will, ist, dass du ja Dinge, die du von anderen hörst, die du auch von uns vielleicht manchmal hörst oder von anderen Marketern, zum Beispiel sowas, das war bei uns mal der Fall, da sind wir davon ausgegangen, wenn wir die E-Mail-Adresse einsammeln, zusammen mit dem Vornamen der Person, dann wird es schlechter konvertieren, als wenn wir nur die E-Mail-Adresse einsammeln, weil das hatten wir von anderen Marketern schon gehört und das ist ja auch eigentlich ja logisch und es macht auch in vielen Fällen Sinn, dass natürlich das Commitment, also die Bereitschaft, die E-Mail-Adresse abzugeben und gleichzeitig auch noch den Vornamen mit einzugeben, würde man meinen, viel höher ist, also diese Hürde viel höher ist, beides einzugeben, als nur die E-Mail-Adresse. Und dann haben wir es getestet und es hat sich herausgestellt, es ist den Leuten egal, sie tragen einfach beides ein, die E-Mail-Adresse und den Vornamen. Und dann haben wir natürlich beides genommen, weil wir da noch die Leute dann im E-Mail-Marketing natürlich noch viel spezieller ansprechen können und den Namen mal in der Headline oder in der Betreffzeile der E-Mail nennen können. Und das ist einfach so eine Sache, die will ich dir mitgeben, die haben wir auch gelernt. Hör einfach nicht darauf, was andere als Split-Test-Ergebnisse hatten, was sie sagen, was bei ihnen gut funktioniert hat, beziehungsweise in einem Test funktioniert hat. Du kannst dir dann diese Idee als Test auch mitnehmen und das selber nochmal testen, wenn du später in deinen Projekten Split-Test machst. Aber geh nie davon aus, dass eine Sache funktioniert, nur weil sie in einem bestimmten Bereich funktioniert.
Genau, das ist auf jeden Fall als Inspiration, dient sowas immer, um eigene Tests zu finden, aber am besten immer selber testen. Du musst dir vorstellen, du hast auch eine ganz andere Zielgruppe als diese Leute. Also jeder Mensch ist da anders und jede Zielgruppe ist da anders. Dementsprechend halt wirklich das nicht über einen Kamm scheren alles. Genau, also von meiner Seite war es das jetzt erstmal, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, nichts mehr so auf der Liste.
Genau, das Einzige, was ich noch hätte, ist, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns sehr gerne eine Bewertung hier bei iTunes auch da, denn dann wissen wir, dass unsere Inhalte ankommen und dir gefallen. Dann haben wir natürlich auch da Motivation in dem Bereich noch mehr Wissen zu teilen und es gibt uns natürlich auch immer eine Richtung, wo wir dann sehen, okay, diese Inhalte interessieren mehr und andere weniger. Und von daher, lass gerne eine Bewertung da, natürlich super gerne auch ehrliche Bewertungen, ja, das hilft uns dann auch Feedback einfließen zu lassen. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen Projekten, ich hoffe, du hast eine Menge wieder gelernt und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.